Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die in Stuttgart eine Praxis betreibt, eine Arztpraxis, die obendrein inzwischen eine Corona-Schwerpunktpraxis ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Pina Best.
Guten Morgen, Herr Heim.
Frau Best, die Sendung heute hat durch die Beschlüsse in Berlin gestern eine besondere Aktualität bekommen, wenn wir damit anfangen. Also es gibt einen Lockdown-Light, so wird er jedenfalls genannt. Schulen, Kindergärten bleiben offen. Ich vermute, es ist auch deshalb in Ihrem Sinn, weil Sie eine 13 Jahre alte Tochter haben.
Korrekt, korrekt. Ja, ich war trotz allem sehr überrascht, dass es diesen Lockdown jetzt doch gibt, vor allem auch so lang. Mhm. Also ich würde eher einen Lockdown favorisieren, der 7 oder 10 Tage geht. Von mir aus auch 14 Tage.
Ja, jetzt kriegen wir einen ganzen Monat.
Ja, es ist echt sehr lang. Vielleicht wollen die Politiker einfach, dass man an Weihnachten sich treffen kann, wieder feiern kann. Mhm. Eben, die würden das dann erlauben, wenn die Zahlen wieder runtergehen.
Weil halt auch die Zahlen nicht sehr schön sind. Also ich habe mir heute Vormittag noch die Zahlen des Robert-Koch-Instituts angeguckt. Knapp 17.000 neue Infektionen. 89 neue Todesfälle. Sie haben aus Ihrer Praxis auch ein paar Zahlen mitgebracht, die im Ergebnis auch nicht besonders freundlich sind.
Das stimmt. Also ich mache seit März die Corona-Abstriche in der Praxis, außerhalb der Praxis, bei uns im Hinterhof. Wir haben diese Möglichkeit. Und wir hatten jetzt von März bis August, da haben wir ungefähr 2000, also ich und meine Mitarbeiter, 2000 Abstriche gemacht. Und davon waren insgesamt 60 Positive dabei, ungefähr. Mhm. Also die wir selber getestet haben. Und jetzt seit September war ein leichter Anstieg und jetzt im Oktober rasant. Also wir haben jetzt schon 59 Positive jetzt im Oktober und im September waren es noch 25.
Also von den Getesteten sind dann im Ergebnis immer mehr positiv.
Korrekt, korrekt.
Erklärung?
Geschlossene Räume, Man trifft sich mehr, man ist vielleicht auch lockerer geworden. Mhm. Man hat nicht mehr so viel Angst vor dieser Erkrankung, könnte auch eine mögliche Ursache sein.
Vor diesem Hintergrund hat es ja auch eine Warnung gegeben von Ärzteverbänden, von Medizinern unterschiedlichster Couleur, die gesagt haben, es ist möglicherweise gar nicht so klug, die Restaurants zuzumachen, weil in gesicherten öffentlichen Räumen weniger passiert als in ungesicherten privaten Räumen. Das wäre ja dann die Alternative, wenn man nicht mehr in ein Restaurant gehen darf.
Korrekt, dem stimme ich voll zu. Ich bin gegen die Schließung der kompletten Gastronomie. Die Gastronomie hat gelernt, mit der Situation, mit der Pandemie umzugehen. Die Gastronomie hat die ganzen Hygienekonzepte, die die Regierung vorgeschrieben hat, umgesetzt. Und das ist natürlich auch für die ganze Gastroszene bitter. Klar. Sie setzen alles um, investieren wahnsinnig viel Geld, machen Hygienekonzepte etc. Und am Ende wird alles zugemacht.
Es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt. Was bedeutet dieser Beschluss von gestern in Berlin für Ihre ganz persönliche Praxisarbeit? Was denken Sie?
Im ersten Lockdown, März, April, danach habe ich festgestellt, also nach diesem Lockdown, dass sehr viele Leute auch depressiv waren. Aha. Vor allem Kinder, gerade kleine Kinder, die wollen kicken, die wollen sich bewegen und das alles geht jetzt ja nicht mehr. Es ist alles verboten worden, also gerade sportliche Aktivitäten, auch Fitnessstudio, eben aber auch Vereinssport. Und gerade für Familien ist das natürlich schwierig. Die Kinder sind hippelig, die Eltern arbeiten im Homeoffice. Homeoffice bedeutet für die Eltern, sie müssen trotzdem 100% arbeiten. Dann springen kleine Kinder herum, sind unausgeglichen. Gott sei Dank haben diesmal die Spielplätze geöffnet. Also wir haben schon gelernt, mit der Pandemie umzugehen.
Frau Best, wie wird man Corona-Schwerpunktpraxis in Deutschland, Baden-Württemberg und Stuttgart?
Ja, ich kann fast sagen, es ist mir zugeflogen. Ich habe Anfang März gemerkt, dass die Fieberambulanzen überfordert sind, dass die Patienten 2 Stunden im Wartezimmer warten und trotzdem keinen Abstrich bekommen mit Fieber. Dann zu mir in die Sprechstunde kommen und da habe ich gesehen, okay, ich kann dann die Abstriche selber machen und einschicken Und das hat eben, das wurde immer mehr und mehr. Ah. Und so habe ich von der Kassenärztlichen Vereinigung dann den Zuschlag Corona-Schwerpunkt bekommen.
Wobei, was Ihre Patienten angeht, das ist, glaube ich, jetzt nicht das ganz klassische Durchschnittspotenzial, das bei Ihnen aufschlägt. Sie haben sehr viele Junge auch, die sich aus irgendwelchen Wohngemeinschaften kommen.
Korrekt.
Und sich dann irgendwie in der Gruppe testen lassen.
Korrekt. Korrekt. Also ich habe, der Stuttgarter Westen ist ja sehr bunt und sehr jung. Und ich habe ganz, ganz viele junge Patienten, die eben mit grippalen Symptomen in die Praxis kommen, in die Sprechstunde kommen. Und ich versuche, Patienten, die mit grippalen Symptomen kommen, wenn es geht, immer einen Abstrich zu machen.
Ja.
Und bislang ging es immer ganz gut. Die Testkapazitäten waren da, was jetzt zunehmend schwieriger wird. Meine Patienten warten momentan 2 bis 3 Tage, bis sie das Ergebnis kriegen. Wir ja. haben die Ergebnisse von Montag erst gestern Abend um 22 Uhr bekommen. Da können wir natürlich auch die Patienten nicht anrufen, die rufen wir natürlich heute an.
Klar. Ansonsten, was die Zuverlässigkeit von Tests angeht, es gab dieser Woche eine Meldung aus Bayern, 60 Tests, davon waren 58 falsch positiv. Keine schöne Zahl.
Nee, das stimmt. Das Testergebnis hängt auch ab, wer den Abstrich durchführt. Ich habe sehr viele Patienten, die dann sich im Anschluss beschweren, dass der Test bei mir sehr unangenehm war. Man muss in den hinteren Rachen gehen, richtig schrubben. Wir brauchen Schleimhaut. Mhm. Das Material muss gut entnommen werden. Wir gehen auch in die Nase rein, natürlich für den Abstrich. Wenn das Material nicht gut abgenommen wird, dann kann das Labor, hat das Labor auch nicht die Möglichkeit, es gut zu testen.
Wie zuverlässig sind denn inzwischen die Tests aus Ihrer Sicht?
Da gibt es keine richtigen Studien, die sind teilweise auch widersprüchlich, was man in der Literatur sieht. Ich denke so circa 80%.
80%, dann gibt es ja auch diese Antigen-Tests, die
Korrekt.
Zeigen sollen, ob man schon mal diese Krankheit, diese Corona-Krankheit gehabt hat. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesen Antigen-Tests gemacht?
Also wir haben bisher in unserer Praxis nur 2-mal diesen Test durchgeführt, weil wir momentan noch keine Antigen-Tests in der Praxis haben. Es ist, man muss einen richtigen Rachenabstrich und Nasenabstrich machen. Das muss das medizinische Personal wirklich machen. Sonst hat man nur die Essensreste zwischen den Zähnen dann auf dem Wattestäbchen. Dann hat man ein Kit dazu und es dauert auch circa... Also es ist ein bisschen aufwendig mit dem Kit, eine Lösung ist alles dabei und dann braucht man ungefähr eine halbe Stunde, bis das Ergebnis kommt.
Sie haben knapp 3000 Menschen insgesamt getestet und davon waren etwa 130 positiv. Wer war Ihr erster Positivfall?
Mein erster Patient war klassisch Ischgl, also der Patient.
Ein Skifahrer.
Ein Skifahrer, der nur das Wochenende mit seinen Kollegen in Ischgl war, er kam zurück. Das war Anfang März. Er kam zurück mit seinen Kollegen und sagte, dass er eben, er war Freitag bis Sonntag in Ischgl, kam zurück. Montagabend bekam er leichte Temperatur, hat sich grippal gefühlt, Erkältungssymptome ein bisschen und kam daraufhin in die Praxis. Und ja, und wir haben ja später dann ja gehört, was für ein Superspreader Ischgl war.
Der Typ dann auch oder kann man das gar nicht so eindeutig feststellen?
Er ist ja getestet worden. Damals habe ich die Tests noch nicht durchgeführt. Das war ganz am Anfang, Anfang März noch. Er ist im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart getestet worden, war dann positiv und kam dann in Quarantäne.
Wer war Ihr letzter positiv getesteter Patient?
Mein letzter positiv, also das sind Leute aus meiner Praxis. Jetzt gestern Abend kam einer, der positiv getestet worden ist am Montag. Wir haben gestern Abend das Ergebnis erst bekommen. Der hatte leichte grippale Symptome, mehr nicht.
Wie viele tote Patienten mussten Sie beklagen, gestorben sind?
Ich hatte bisher nur einen toten Patienten. Das war ganz am Anfang der Pandemie. Der Patient war schwer krank, 79 Jahre alt, Diabetiker, herzkrank, amputiertes Bein, 3-mal pro Woche Dialyse. Er ist auch nicht an den Folgen wie Lungenerkrankungen, Embolien gestorben, sondern wahrscheinlich ist er mit Corona gestorben.
Ich wollte gerade sagen, das klingt so, als könne man gar nicht genau unterscheiden, ob er an Corona oder mit Corona gestorben ist.
Korrekt, Korrekt. Weil er war initial auf der Intensivstation, wurde dann auf eine Normalstation verlegt und ist dann in der Nacht dann verstorben.
Das entspricht ja in etwa auch dem, was der Hamburger Rechtsmediziner Püschel gesagt hat, der, glaube ich, mehr als 100 Corona-Tote obduziert hat und festgestellt hat, es sind schon schwerpunktmäßig und sehr oft sehr alte Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen.
Korrekt, korrekt. Das ist absolut die Datenlage. Es sind vor allem Patienten betroffen mit Vorerkrankungen und auch adipöse Patienten sind betroffen, vor allem wenn es die Jüngere betrifft, die dann ins Krankenhaus müssen, sauerstoffpflichtig werden.
Mhm. Mehr Männer als Frauen?
Ein Tick.
Nicht signifikant?
Wir müssen noch mehr Studien abwarten, okay, dass wir mehr Retrospektive. Wir haben jetzt gerade nur retrospektive Studien. Wir brauchen auch viel mehr prospektive Studien, doppelblind kontrollierte.
Ja, wobei es, glaube ich, inzwischen ein Studienwirrwarr gibt. Absolut. Und es ganz schwierig ist, da noch im Einzelfall durchzusteigen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Absolut, absolut. Also man steigt da nicht mehr durch. Also selbst Epidemiologen sagen, es gibt so viele Studien, die teilweise auch sehr widersprüchlich sind. Und wir brauchen eine evidenzbasierte Medizin, wir brauchen gute Studien, die fehlen uns noch. Dafür ist auch das Virus noch zu kurz bei uns. Wir haben ja erst seit einem halben Jahr mit dem Virus zu tun.
Wir sollten zwei Sätze noch verlieren über diese Unterschiedlichkeit der Symptome. Da heißt es ja, das ist alles extrem diffus, Grippe ähnlich, dann geht es irgendwie möglicherweise auf innere Organe, dann ist der Geruchssinn und der Geschmackssinn betroffen. Wie war das bislang zumindest bei Ihren Patienten?
Das ist korrekt. Also die Symptome sind von ich habe gar keine Symptome bis ich bin erkältet, bis ich kriege keine Luft. Also es ist wirklich sehr widersprüchlich. Die meisten meiner Patienten jedoch haben nur einen harmlosen grippalen Infekt. Die sind nach 5 Tagen wieder fit. Mhm. Also momentan ist es ja so, wir brauchen ja 3 bis 4 Tage, bis die Testergebnisse kommen. Ja. Wenn ich die Patienten anrufe und sage, sie sind positiv getestet worden, dann erwische ich sie, wie sie im Wald spazieren gehen oder woanders sind. Also den Leuten geht es relativ schnell gut. Nur das Besondere an dieser Erkrankung ist es gibt eben Menschen, bei denen die Erkrankung kippt. Das heißt, nach 7 bis 10 Tagen können sie in diese kritische zweite Phase kommen, mit Husten, mit Luftnot. Und um diese Patienten muss man sich besonders gut kümmern.
Wobei, wenn die dann tatsächlich positiv getestet sind, müssen sie ja in Quarantäne sein und dürfen jetzt nicht im Freien rumspazieren.
Korrekt, korrekt. Aber wir sagen immer unseren Patienten, bis das Testergebnis kommt, bleibt bitte in Quarantäne und viele Patienten befolgen unsere Ratschläge nicht.
Kann man die Rechnung aufmachen? Je älter ein Mensch ist, desto schwerer ist der Krankheitsverlauf oder wäre das eine unzulässige Vereinfachung?
Das ist zu einfach. Ich habe auch sehr viele ältere Patienten. Auch gerade aktuell habe ich eine 72-jährige Patientin, die Kontakt hatte und die deswegen zum Abstrich kam. Und sie hatte ganz harmlose Symptome. Also am Samstag bisschen ging es ihr nicht gut. Letzten Samstag bisschen Kopfschmerzen, kein Fieber, gar nichts. Sie wurde auch am Dienstag bei mir positiv getestet.
Hatten Sie Kinder in der Praxis?
Ich hatte auch Kinder, ja.
Wie war da der Krankheitsverlauf?
Die meisten Kinder, also ich habe nicht so viele Kinder getestet, muss ich sagen. Oft sind Kinder dann im Rahmen von Familientestungen mitgetestet worden. Die Kinder hatten fast keine Probleme.
Weiß man inzwischen eigentlich einigermaßen gesichert, wie, als erstmal ob und wenn ja, wie ansteckend Kinder sind?
Also man glaubt, dass die Kinder schon ansteckend sein können, aber weil die Kinder relativ jung sind und eine sehr gute Immunität haben, also das Immunsystem reagiert auf die Viren viel besser, viel schneller, sind sie nicht lang ansteckend. Das ist, das sagt man heutzutage. Das heißt, also ich habe Erwachsene, also ich hatte eine Patientin, eine Krankenpflegerin, die war von Ostern bis Pfingsten positiv. Mhm. Ich habe sie jede Woche getestet und sie war die ganze Zeit positiv.
Über einen Zeitraum von so vielen Wochen?
Ja.
Gibt es eine Erklärung?
Wir wissen das noch nicht genau, woran das liegt. Wir wissen auch nicht, ob diese Patientin infektiös war die ganze Zeit. Wahrscheinlich war sie nur am Anfang infektiös. Ja. Weil das Gesundheitsamt sagt ganz klar, 10 Tage Quarantäne nach Testung beim positiven Testergebnis und dann dürfen die Leute raus. Und wenn ich die Leute nachteste, dann kommen sogar Nachfragen vom Gesundheitsamt, warum ich Patienten nachteste.
Das ist ja die nächste Schwierigkeit. Wer ist eigentlich infektiös und in welchem Maße gibt man eine Infektion weiter? Wir haben sehr, sehr viele Mails bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Mit der ganzen Bandbreite, die Maßnahmen gestern beschlossen sind, richtig gut, notwendig, bis hin vollkommen überzogen, bringt nichts. Und was mir auffällt, ist eine wirklich zunehmende Emotionalität und eigentlich ein Stück weit auch eine zunehmende Aggressivität in den Äußerungen. Beobachten Sie das auch, Frau Best, in Ihrem Praxisalltag?
Ich höre von Patienten immer wieder, dass sie auf Kurzarbeit sind, dass sie frustriert sind. Auch viele Ältere sind depressiv. Sie haben Angst, sich mit anderen Freunden zu treffen. Wir sind nun mal Menschen, wir treffen uns gern mit anderen, wir sind gesellig. Und da merke ich schon, die Leute haben einfach keine Lust mehr.
Ja, also es ist natürlich dann auch die Frage der Kollateralschäden, auf die wir im Laufe der Sendung auch noch kommen werden, und die Frage der Verhältnismäßigkeit. Was an beschlossenen Maßnahmen ist man selbst auch bereit, als sinnvoll zu akzeptieren? Wir wollten über die Möglichkeiten der medikamentösen Behandlung sprechen, Frau Best. Welche Medikamente haben Sie? Welche wirken und welche wirken nicht?
Also es gibt nicht viele Studien drüber, aber einige wenige Studien zeigen, dass Dexamethason, das ist ein Cortisonpräparat, doch bei Patienten, die sauerstoffpflichtig sind, sie müssen nicht beatmet werden, sondern das sind Patienten auch, die einfach so eine Sauerstoffmaske bekommen und Sauerstoff inhalieren, dass das was bringt. Da wurde gezeigt, dass die Mortalität tatsächlich gesenkt wurde. Das Gleiche kann man nicht über Remdesivir behaupten. Mhm. Remdesivir ist ein Virustatikum, das heißt, das ist ein Medikament, das hemmt die Vermehrung von Viren. Da hat man nur festgestellt, die Sterblichkeit ist gleich. Aha. Das sind die bisherigen Studienergebnisse. Aber der Aufenthalt in der Klinik wird dadurch kürzer.
Setzen Sie diese beiden gerade geschilderten Medikamente in Ihrem Praxisalltag ein?
Das sind alles Patienten, die stationär behandelt werden im Krankenhaus. Und ich habe jetzt aktuell einen Patienten, der hat, den ich jetzt vorletzten Samstag ins Krankenhaus geschickt hatte, abends noch, nachts noch, der ist mit Remdesivir und Dexamethason behandelt worden. Und bei ihm ist eben auch die Erkrankung nach einer Woche gekippt. Mhm. Nach einer Woche kam er erst in unsere Praxis. Wir haben einen Abstrich gemacht. Er hatte keine typischen Symptome. Ihm ging es nicht gut. Bisschen Temperatur 37, mehr nicht. Wir haben einen Abstrich gemacht, der positiv war. Wir haben das Ergebnis erst Samstagabend bekommen. Er hatte auch erhöhte Entzündungswerte. Daraufhin war im Krankenhaus.
Mit welchen Medikamenten arbeiten Sie bei den Patienten, die nicht ins Krankenhaus müssen?
Wir haben bisher keine Medikamente. Es wird wie ein normaler grippaler Infekt behandelt mit Ibuprofen. Am Anfang hieß es auch, Ibuprofen sei nicht gut. Das hat sich überhaupt nicht gezeigt. Ibuprofen ist ein gutes Medikament gegen Fieber, gegen Gliederschmerzen. Sehr viele Patienten kommen mit Kopf- und Gliederschmerzen und allgemein Schwächegefühl. Die Nase muss nicht immer laufen, aber ich habe auch Patienten, die Schnupfen haben. Und da hilft es, zu Hause zu bleiben, viel zu trinken, sich auszuruhen.
Der Klassiker.
Wie bei jeder harmlosen Erkältung.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg. Unser Leutegast heute Vormittag ist die Stuttgarter Corona-Ärztin Pina Best, die zu Corona noch einen ganz speziellen, etwas zurückliegenden Bezug hat, Frau Best. Sie waren mal in Wuhan.
Korrekt. Ja. Ich war 1995 in Wuhan. Das war ein Austauschprogramm von der Universität Heidelberg. Und daher kenne ich die medizinische Fakultät sehr gut. Es war eine wunderschöne Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja,
eine tolle Zeit, tolle Leute kennengelernt, tolle Mitstudenten auch.
Haben Sie noch Verbindung?
Ich habe noch Verbindung. Ganz rar, aber ich habe sie noch.
Mit anderen Worten, Sie haben auch mit anderen Emotionen und Gefühlen dann diese Geschichte erlebt Anfang des Jahres, als man diese ganze Region komplett dicht gemacht hat?
Absolut, absolut. Also die Universität Heidelberg, die hat ja mit der Tongji Medical University viele Programme auch, Doktorarbeiten werden da geschrieben. Also man hat einen regen Kontakt gehabt und ich habe den auch lange Zeit gepflegt und habe immer noch Kontakte.
Okay. Wir wollten über Ihre Erfahrungen sprechen, beispielsweise mit dem Robert-Koch-Institut. Kann man das in 2, 3 Sätzen entsprechend formulieren, Frau Best?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, für mich zumindest. Ich trage seit der 2. Märzwoche Maske. Ich bin es aber gewohnt, auch Maske zu tragen. Wenn eine Influenza-Welle ist, trage ich auch Maske. Mein Kollege, der leider vor 4 Jahren verstorben ist, hat mich da immer ausgelacht, wenn ich da mit Maske wieder rumlief, weil wieder eine Grippesaison war. Ich bin es gewohnt letztendlich. Nicht aus Wuhan, aber ich bin es gewohnt, Maske zu tragen. Und das Robert-Koch-Institut hat am Anfang gesagt, dass Masken nichts bringen. Und klar, wir hatten keine Masken, aber ich habe ja auch vom Stuttgarter Staatstheater sehr viele Masken genäht bekommen und habe sie meinen Patienten geschenkt. Also man hat auch andere Möglichkeiten. Man kann einen Schal tragen, ein Tuch tragen. Es ist besser, als nichts zu tragen.
Das war ja auch ein dramatisches Problem ganz am Anfang. Diese mangelnde Schutzkleidung, also Ärzte, Anästhesisten beispielsweise, die sich in Lackierereien irgendwelche Schutzkleidungen besorgen mussten, weil nichts da war.
Korrekt, das war ganz schlimm. Wir hatten gar nichts da. Wir hatten einige FFP2-Masken in unserer Praxis. Die haben wir benutzt und tatsächlich weggeschmissen. Wir wussten ja damals nicht, dass wir da keinen Nachschub kriegen würden. Mhm. Es war ganz dramatisch. Ich habe von einem guten Freund dann Baumarktmasken bekommen und habe mit Baumarktmasken gearbeitet, die zwar ein Ventil haben, aber es war besser als gar nichts, weil mit Ventil dürfen wir eigentlich nicht arbeiten.
Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Gesundheitsamt gemacht?
Am Anfang der Pandemie hatte ich wenig Kontakt zum Gesundheitsamt, aber später wurde eine Hotline auch speziell nur für Ärzte eingerichtet. Ich hatte dadurch immer einen Ansprechpartner. Muss ich wirklich sagen, das war dann jetzt den ganzen Sommer über super. Ich konnte jederzeit anrufen. Mhm. Meine Fragen wurden beantwortet. Teilweise auch mit mir geschimpft, warum ich einen zweiten Abstrich mache bei einem Patienten. Aber gut, ich habe auch dazugelernt. Nur wir rufen primär die Patienten an. Momentan klappt es nicht mit der Nachverfolgung der Kontakte. Das ist echt momentan ein Problem.
Also es heißt, die Gesundheitsämter seien inzwischen heillos überfordert. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, korrekt. Korrekt. Also ich hatte ja früher nur 3% positive, jetzt habe ich fast 8% positive in der Praxis. Die Nachverfolgung ist da sehr schwierig.
Funktioniert der Austausch mit anderen Kollegen, die wie Sie mit Corona-Patienten arbeiten?
Ich habe das Glück, dass ich einen älteren Kollegen bei mir in der Praxis habe, der Infektiologe ist und der immer noch in Tübingen unterrichtet. Dadurch hatte ich wirklich den besten Zugang.
Viele Mails von SWR1-Hörerinnen und Hörern, die im Übrigen auch sich bedanken für die Arbeit, die Sie, die andere Kolleginnen und Kollegen leisten. Und da kann man, glaube ich, auch Arzthelferinnen selbstverständlich mit einschließen, die auch keinen ganz einfachen Job haben.
Das stimmt. Also ohne meine tollen Arzthelferinnen würde das nicht klappen. Also wir haben so viele Anrufe, die Abstriche brauchen 2, 3 Tage. Jeden Tag kommen neue Anrufe. Wo ist mein Abstrich? Wo ist das Ergebnis?
Ja.
Und Und
das würden sehr viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen so auch für Ihre Mitarbeiter sicher unterschreiben.
Absolut, absolut. Gut. Wir versorgen die Patienten, wir entscheiden, muss jemand ins Krankenhaus oder nicht.
Wir wollten über die Kollateralschäden reden, die man möglicherweise einfach in Kauf nimmt, wenn man so exzessiv diese Corona-Pandemie bekämpft. Fangen wir an mit 10.000-fach verschobenen Krebsoperationen im Frühjahr.
Das ist natürlich schlimm für die Patienten. Sie warten auf eine Operation, die ist sowieso bei einer schwerwiegenden Erkrankung und dann wird sie verschoben. Genauso war es ja auch, dass Patienten Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen, obwohl sie Brustschmerzen hatten und einen Herzinfarkt hatten. Das darf natürlich nicht passieren. Wir wissen jetzt mehr über das Virus, auch die Krankenhäuser sind geschützt und hygienisch gut ausgestattet. Ja. Man darf heute keine Angst mehr haben, ins Krankenhaus zu gehen, wenn man Probleme hat.
Auf der anderen Seite, was damals im Frühjahr passiert ist, es geht auch nicht darum, jetzt nachträglich irgendjemandem die Schuld zu geben, aber es einfach mal zu konstatieren, es sind sicher auch Krebspatienten gestorben, weil sie zu spät operiert wurden oder nicht mehr operiert wurden. Und möglicherweise sind auch Menschen an Schlaganfällen und Herzinfarkt gestorben, weil sie sich nicht getraut haben, in die Klinik zu gehen.
Möglicherweise. Ich hatte jetzt keinen Patienten, bei dem das geschehen ist, der Verlauf so war, aber ich habe ja auch eher jüngere Patienten. Ich habe nur gesehen, die Patienten hatten plötzlich ganz schlechte Blutzuckerwerte, weil sie einfach nicht mehr zur Kontrolle gekommen sind. Oder der Blutdruck war hoch, weil sie sich nicht getraut haben, in die Praxis zu kommen. Dabei haben wir das von Anfang an streng getrennt. Eine Infektionssprechstunde hatten wir nach der normalen Sprechstunde und eben die Patienten, die infektiös waren, haben wir immer im Treppenhaus oder draußen gelassen.
Dann gibt's natürlich berufliche Existenzen, die bedroht sind oder schon vernichtet wurden. Und es gibt das Problem mit den Kindern, Frau Best.
Korrekt. Also für die Kinder war es besonders schlimm. Sie durften ja auch keinen Spielplatz im großen Lockdown besuchen. Das ist ja heute anders. Wir haben daraus gelernt. Wir wissen, dass die Kinder nicht die Superspreader sind. Sie sind oft asymptomatische Überträger. Sie haben kaum Symptome oder meistens keine.
Also Gewalt in der Familie, ein Thema, das existiert und wo es möglicherweise auch Zahlen gibt, die nicht sehr schön sind.
Jetzt mit den Superspreadern oder
Nein,
mit den
Gewalt
Kindern?
In der Familie
Gewalt
gegen
in der
Kinder.
Familie. Gewalt in der Familie, absolut. Also ich war total überrascht, als ich erfuhr, dass es dreimal so viele Todesfälle ungefähr in Heidelberg in der Rechtsmedizin gab wie vorher. Und es ist schlimm, wenn Kinder wegen häuslicher Gewalt sterben müssen.
Das ist furchtbar, klar.
Das ist ganz schrecklich. Und ich habe mich immer gefragt, die Regierung schützt zwar die Pflegeheime und die pflegebedürftigen Patienten, aber auch die Kinder müssen geschützt werden.
Dazu kommt, dass Kinder möglicherweise auch psychische Probleme entwickelt, weil sie mit dieser Pandemiesituation nicht klarkommen.
Korrekt, korrekt. Ich habe eine Patientin, deren Sohn tatsächlich eine Psychose entwickelt hat. Der hatte Angst, der ist 8, 9 Jahre alt, der hatte Angst rauszugehen. Er hatte Angst, dass er ein Virus einfängt, dass er seine Eltern, seine Großeltern anstecken könnte. Ganz schlimm, er wird jetzt behandelt.
Pina Best, der schwierige Blick in die Zukunft. Also aktuell haben Sie gesagt, medikamentöse Behandlung, da gibt's eigentlich nichts, auf was
Nur
man sinnvollerweise
Fälle.
Aber im Praxisalltag zurückgreifen kann. Ja, haben Sie stimmt. die Hoffnung, dass sich da was tut in den nächsten Wochen und Monaten? Schwierig.
Das kann man noch schwierig über die Zukunft was zu sagen. Aber die meisten meiner Patienten, bei den meisten verläuft die Erkrankung sehr harmlos.
Also ich das heißt, ja mit den Materialien, die man dann zur Verfügung
genau,
hat,
genau. Einfach zu Hause bleiben, inhalieren. Ich bin auch ein Vitamin D-Fan. Auch das ist gut, wenn man das auch präventiv einnimmt über den Winter. Das reicht in der Regel aus. Also die meisten Patienten müssen am Anfang 14 Tage, jetzt 10 Tage nach Abstrich in Quarantäne bleiben. Und die sind nach 5 Tagen die meisten wieder fit.
Raten Sie in jedem Fall zu einer Grippeschutzimpfung, um sozusagen zu verhindern, dass zwei Dinge zusammenkommen?
Ich rate zu einer Grippeimpfung immer. Das mache ich schon seit Jahren. Wir wissen, dass der Grippeimpfstoff hilft, insbesondere wenn man 6 Jahre hintereinander geimpft wird. Da gibt es eine Studie drüber, dass es einen kumulativen Effekt gibt. Meine Grippepatienten, die ich auch im März hatte, parallel zu den Corona-Patienten, die schreibe ich viel länger krank. Die sind unter Umständen 4, 5 Wochen krank geschrieben. Mhm. Das ist mir bei keinem Corona-Patienten bisher passiert.
Wobei der aktuelle Grippeimpfschutz, nicht Impfschutz, sondern Impfstoff, sehr knapp geworden ist, wie ich gehört habe.
Ja, das stimmt. Und die Nachfrage ist groß. Mhm. Wir kriegen aber immer wieder mal 10 Stück, mal 20 Stück. Aber meine Patienten, insbesondere meine chronisch kranken Patienten, sind schon im September von mir geimpft worden.
Die AH+L-Regel, Abstand und Hygiene und Alltagsmaske und vor allem in geschlossenen Räumen lüften, etwas, das jeder für sich, so oft es geht, machen sollte?
Ja. Da stehe ich total dahinter. Ich lüfte, wenn es geht, nach jedem Patienten. Also meine Fenster gehen schon bald kaputt in der Praxis. Mhm. Desinfizieren, hat man festgestellt, ist gut, aber es ist nicht der Hauptübertragungsweg. Also der Hauptübertragungsweg läuft nicht über Hände, sondern tatsächlich über die Atemluft, vor allem über die Atemluft in geschlossenen Räumen. Tja. Und deswegen bringt es nichts, wenn man die Maske unter der Nase trägt, sondern sie muss über der Nase sein.
Und dann hoffen wir gemeinsam, dass wir irgendwie über den doch vermutlich längeren Herbst und Winter gemeinsam kommen werden.
Das schaffen wir, das schaffen wir.
Danke, dass Sie da waren.
Gerne.
Eins gehört. SWR 1.